Der Ritter der Königin.
»Ihr wart ein Mann der Königin«, sagte Reznak Moreznak. »Der König wünscht seine eigenen Männer um sich zu haben, wenn er Hof hält.«
»Ich bin noch immer der Mann der Königin. Heute, morgen, ewig bis zu meinem letzten Atemzug oder ihrem.«
Barristan Selmy weigerte sich zu glauben, dass Daenerys Targaryen tot war. Vielleicht war das der Grund, weshalb man ihn abschob.
»Einen nach dem anderen wird sich Hitzda unserer entledigen.«
Der starke Belvas stand im Tempel an der Tür des Todes, umsorgt von den blauen Grazien, obwohl Selmy den Verdacht hatte, sie brachten nur zu Ende, was mit den in Honig gerollten Heuschrecken begonnen hatte. Skahats Schurschädel war seines Befehls enthoben worden. Die Unbefleckten hatten sich in ihre Kasernen zurückgezogen. Jogo, Dario Naharis, Admiral Grolio und Held von den Unbefleckten blieben Geiseln der Junkai. Ago und Rakaro und die übrigen aus dem Kalasar der Königin waren auf die andere Seite des Flusses geschickt worden, um nach ihrer verschollenen Khaleesi zu suchen. Sogar Missandei war ersetzt worden. In den Augen des Königs war es nicht angemessen, dass ihm ein Kind als Herold diente und schon gar keine freigelassene Sklavin aus Naht.
Und jetzt ich.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte er diese Entlassung als einen Schandfleck auf seiner Ehre empfunden. Doch das war in Westeros gewesen. In dieser Schlangengrube namens Meereen war der Gedanke an Ehre so albern wie das Gewand eines Narren. Und dieses Misstrauen beruhte auf Gegenseitigkeit. Hitzda zu Lorak mochte der Gemahl seiner Königin sein, doch er würde niemals sein König werden.
»Wenn seine Gnaden wünschen, dass ich mich vom Hof zurückziehe.«
»Der Strahlende«,
berichtigte ihn der Seneschall.
»Nein, nein, nein, ihr habt mich missverstanden. Seine Erhabenheit will eine Abordnung der Junkai empfangen, um den Rückzug ihrer Heere zu besprechen. Sie fordern möglicherweise Wiedergutmachung für jene, die durch den Zorn des Drachen ihr Leben verloren haben. Eine heikle Angelegenheit. Der König hat das Gefühl, es sei besser, wenn sie einen König aus Meereen auf dem Thron sehen, der von Kriegern aus Meereen bewacht wird. Gewiss, versteht ihr das sehr?«
»Ich verstehe mehr, als ihr ahnt.«
»Dürfte ich erfahren, welche Männer seine Gnaden ausgewählt hat, damit sie ihn beschützen?«
Reznak Moreznak gab sein schleimiges Lächeln zum Besten.
»Furchterregende Kämpfer, die seine Erhabenheit über alles lieben. Gogor der Gigant, Kratz, die gesprenkelte Katze, Belakwo Beinbrecher, allesamt Helden.«
»Allesamt Arena-Kämpfer.«
Ser Barristan war nicht überrascht. Hitzda zu Lorak saß unbehaglich auf seinem neuen Thron. Seit 1000 Jahren hatte Meereen keinen König mehr gehabt, und unter den Angehörigen des alten Blutes gab es so manchen, der sich selbst für die bessere Wahl gehalten hätte. Vor der Stadt standen die Junkai mit ihren Söldnern und ihren Verbündeten, und im Inneren lauerten die Söhne der Harpyr. Und die Zahl der Beschützer des Königs nahm mit jedem Tag ab. Hitzdas Patzer gegenüber Grauer Wurm hatte ihn die Unbefleckten gekostet. Als seine Gnaden die Eunuchen wie die Messingtiere unter den Befehl eines Vetters stellen wollte, hatte Grauer Wurm dem König mitgeteilt, dass sie freie Männer seien, die Befehle nur von ihrer Mutter entgegennehmen. Was die Messingtiere anging, so bestand die Hälfte von ihnen aus Freigelassenen und der Rest aus Schurschädeln, deren wahre Loyalität möglicherweise immer noch Skahats Mokandak galt. Die Arena-Kämpfer waren die einzigen verlässlichen Unterstützer, die König Hitzda gegen ein Meer von Feinden aufbringen konnte.
»Mögen Sie seine Gnaden gegen alle Bedrohungen verteidigen.«
Ser Barristans Tonfall gab seine wahren Gefühle nicht preis. Sie zu verbergen hatte er schon vor vielen Jahren in King's Landing gelernt.
»Seine Herrlichkeit«, betonte Reznak Moreznak, »eure anderen Pflichten bleiben davon unberührt, Sir. Sollte dieser Frieden scheitern, wünscht der Strahlende auch weiterhin, dass ihr seine Truppen als Befehlshaber gegen die Feinde unserer Stadt führt.«
»Wenigstens so viel Verstand besitzt er.«
Belagwo Beinbrecher und Gogor der Gigant mochten Hitzdar als Schild dienen, doch der Gedanke, dass einer von ihnen ein Heer in die Schlacht führte, war so lächerlich, dass der alte Ritter beinahe gelächelt hätte.
»Seine Gnaden mögen nach Belieben über mich verfügen.«
»Nicht Gnaden«, beschwerte sich der Seneschall, »das ist eine Anrede aus Westeros, seine Herrlichkeit, der Strahlende, seine Erhabenheit.«
»Seine Eitelkeit würde besser passen.« »Wie ihr sagt.«
Reznak fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Dann wären wir fertig.«
Diesmal bedeutete sein öliges Lächeln, dass Sir Barristan entlassen war. Der Ritter ging hinaus und war froh, das stechende Parfüm des Seneschalls hinter sich zu lassen.
»Ein Mann sollte nach Schweiß riechen, nicht nach Blumen.«
Die große Pyramide war von der Basis bis zur Spitze über 240 Meter hoch. Die Gemächer des Seneschalls lagen auf der zweiten Ebene. Die Gemächer der Königin, darunter auch seine eigene Unterkunft, nahmen das oberste Stockwerk ein.
»Ein langer Aufstieg für einen Mann meines Alters«,
dachte Sir Barristan, als er sich auf den Weg machte. Er war diese Treppe in Diensten der Königin 5 oder 6 Mal am Tag hinaufgestiegen, davon zeugten die Schmerzen in seinen Knien und Rücken.
»Es wird der Tag kommen, an dem ich diese Stufen nicht mehr schaffe«,
dachte er.
»Und dieser Tag wird früher kommen, als es mir gefällt.«
Ehe dieser Tag kam, musste er dafür sorgen, dass zumindest einige seiner Jungen bereit waren, seinen Platz an der Seite seiner Königin einzunehmen.
»Ich werde sie selbst zum Ritter schlagen, wenn sie dessen würdig sind, und dann schenke ich jedem von ihnen ein Pferd und die goldenen Sporen.«
Die königlichen Gemächer waren einsam und verlassen. Hitzdar wollte hier nicht residieren, sondern hatte sich eine eigene Zimmerflucht tief im Herzen der großen Pyramide einrichten lassen, wo ihn von allen Seiten massive Ziegelmauern umgaben. Mit Zara, Miklatz, Quetza und die anderen jungen Mundschenke der Königin, eigentlich Geiseln, aber sowohl Selmy als auch die Königin hatten sie so sehr ins Herz geschlossen, dass sie kaum mehr als solche betrachteten, waren mit dem König gegangen, während Iri und Jiki zusammen mit den anderen Dothraki aufgebrochen waren. Nur Missandei war geblieben. Ein verlorener kleiner Geist, der die Gemächer der Königin auf der Spitze der Pyramide heimsuchte. Sir Barristan trat hinaus auf die Terrasse. Der Himmel über Meereen hatte die Farbe von Leichenhaut, trüb und weiß und drückend, eine dichte Wolkenmasse, die sich von Horizont zu Horizont ausbreitete. Die Sonne verbarg sich hinter der Wand aus Wolken. Sie würde ungesehen untergehen, so wie sie heute Morgen ungesehen aufgegangen war. Die Nacht würde heiß und drückend werden, schweißtreibend, stickig und ohne den leisesten Lufthauch. 3 Tage lang hatte Regen gedroht, doch kein einziger Tropfen war gefallen.
»Regen wäre eine Erleichterung. Er würde helfen, die Stadt reinzuwaschen.«
Von hier sah er 4 kleinere Pyramiden, die Westmauer der Stadt und die Lager der Junkischen an der Küste der Sklavenbucht, wo sich eine dicke, wallende Rauchsäule wie eine riesige Schlange in den Himmel hinaufwand.
»Die Junkischen verbrennen ihre Toten«,
erkannte er.
»Die fahle Meere galoppiert durch die Zelte der Belagerer.«
Allen Anstrengungen der Königin zum Trotz hatte sich die Seuche ausgebreitet, sowohl innerhalb der Stadtmauern als auch außerhalb. Meereens Märkte waren geschlossen, die Straßen verwaist. König Hitzdar ließ die Arenen weiterhin geöffnet, doch es kamen nur wenig Zuschauer. Die Mirener mieden inzwischen sogar den Tempel der Grazien, hieß es.
»Die Sklavenhändler werden einen Weg finden, auch dafür Daenerys die Schuld zuzuschieben«,
dachte Sir Barristan verbittert. Er konnte ihr Wispern fast schon hören. Die großen Herren, die Söhne der Harpier, die Junkai, wie sie einander erzählten, dass eine Königin tot war. Die halbe Stadt glaubte es, obwohl bislang niemand den Mut hatte, diese Worte offen auszusprechen.
»Aber bald wird es soweit sein.«
Sir Barristan fühlte sich sehr müde und sehr alt.
Wo sind nur all die Jahre geblieben?
In letzter Zeit blickte ihm, wann immer er sich an einem stillen Becken zum Trinken hinkniete, das Gesicht eines Fremden entgegen. Wann hatte er diese Krähenfüße um die Augen zum ersten Mal bemerkt? Wann hatte sich sein Haar von Sonnenlicht in Schnee verwandelt?
Vor Jahren, alter Mann, vor Jahrzehnten.
Dennoch schien es ihm, als wäre es erst gestern gewesen, als man ihn nach dem Turnier in King's Landing zum Ritter geschlagen hatte. Er erinnerte sich an die Berührung von König Aegons Schwert auf seiner Schulter, sachte wie der Kuss einer Jungfrau. Als er sein Gelübde sprach, hatte die Stimme ihm den Dienst versagt. Bei dem Fest an jenem Abend hatte er Wildschweinrippchen gegessen, die auf dornische Art mit Drachenpfeffer zubereitet waren, so scharf, dass er sich den Mund verbrannt hatte. Auch nach 47 Jahren erinnerte er sich noch an den Geschmack, obwohl er nicht hätte sagen können, was er vor 10 Tagen gegessen hatte, selbst dann nicht, wenn die Antwort das Schicksal aller 7 Königslande bestimmt hätte.
Höchstwahrscheinlich gekochten Hund oder eine dieser anderen grässlichen Speisen, die auch nicht besser schmecken.
Nicht zum ersten Mal fragte sich Selmy, welche Laune des Schicksals ihn hierher verschlagen hatte. Er war ein Ritter aus Westeros, ein Mann aus den Sturmlanden und den dornischen Marschen, und er gehörte in die 7 Königslande, nicht hierher an die heiße Küste der Sklavenbucht.
»Ich bin gekommen, um Daenerys nach Hause zu bringen.«
Aber er hatte sie verloren, so wie er ihren Vater und ihren Bruder verloren hatte.
»Sogar Robert. Ihm gegenüber habe ich genauso versagt.«
Vielleicht war Hitzda weiser, als er ahnte.
»Vor 10 Jahren hätte ich gespürt, was Daenerys vorhatte. Vor 10 Jahren wäre ich schnell genug gewesen, um sie davon abzuhalten.«
Stattdessen hatte er verwirrt dagestanden, als sie in die Grube sprang, hatte ihren Namen gerufen, und dann war er ihr nutzlos über den scharlachroten Sand nachgelaufen.
»Ich werde alt und langsam.«
Kein Wunder, dass Naharis ihn als sehr Großvater verspottete.
»Wäre Dario schneller gewesen, wenn er an jenem Tag bei der Königin gewesen wäre?«
Selmy glaubte, die Antwort auf diese Frage zu kennen, doch sie behagte ihm nicht. Letzte Nacht hatte er wieder davon geträumt. Belvas lag auf den Knien und spuckte Blut und Galle. Hitzda feuerte die Drachentöter an, Männer und Frauen flohen voller Schrecken, kämpften auf der Treppe, kletterten übereinander hinweg, schrien und brüllten, und Daenerys?
Ihr Haar stand in Flammen. Sie hatte die Peitsche in der Hand und sie schrie, und dann saß sie auf dem Rücken des Drachen und flog.
Der Sand, den Drogon aufwirbelte, als er mit den Schwingen schlug und aufstieg, stach Ser Barristan in den Augen, doch durch den Tränenschleier hindurch hatte er gesehen, wie das Tier aus der Grube flog. Die großen schwarzen Schwingen waren auf die Schultern der Bronzekrieger am Tor geklatscht. Den Rest hatte er später erfahren. Hinter dem Tor hatte ein schreckliches Gedränge geherrscht. Vom Geruch des Drachen in Panik versetzt, hatten sich Pferde aufgebäumt und mit den eisenbeschlagenen Hufen ausgeschlagen. Essensstände und Palankine wurden gleichermaßen umgeworfen, Männer zu Boden gestoßen und totgetrampelt. Speere wurden geschleudert, Armbrüste abgeschossen, manche trafen ihr Ziel. Der Drache drehte sich heftig in der Luft, seine Wunden rauchten, das Mädchen klammerte sich an seinen Rücken, und dann hatte er Feuer gespuckt. Die Messingtiere hatten den Rest des Tages und den größten Teil der Nacht gebraucht, um die Leichen einzusammeln. Bei der letzten Zählung waren es 214 Tote gewesen, und 3-mal so viele waren verbrannt oder verletzt worden. Zu dieser Zeit hatte Drogon die Stadt schon längst hinter sich gelassen, und zuletzt hatte man ihn hoch über dem Ska-Satan gesehen, wie er in nördliche Richtung davonflog. Von Daenerys Targaryen fehlte jede Spur. Manche schworen, gesehen zu haben, wie sie heruntergefallen war, andere behaupteten, der Drache habe sie verschleppt, um sie zu verschlingen.
»Sie irren sich.«
Ser Barristan wusste nicht mehr über Drachen als die Geschichten, die jedes Kind hört, aber er kannte die Targaryen. Daenerys war auf diesem Drachen geritten, so wie Aegon einst in alten Zeiten auf Balerion geritten war.
»Vielleicht fliegt sie nach Hause«, sagte er laut zu sich selbst.
»Nein«, murmelte eine leise Stimme hinter ihm, »das würde sie nicht tun, Sir. Sie würde nicht ohne uns nach Hause gehen.«
Sir Barristan wandte sich um.
»Missandei, Kind, wie lange stehst du schon da?«
»Nicht lange. Dieser hier tut es leid, wenn sie euch gestört hat.«
Sie zögerte.
»Skaat Smokandak möchte mit euch sprechen.«
»Der Schurschädel? Hast du mit ihm gesprochen?«
Das war unbesonnen, unbesonnen. Zwischen Skaats und dem König herrschte tiefe Feindschaft, und das Mädchen war klug genug, um das zu begreifen. Skaats hatte sich offen gegen die Heirat der Königin ausgesprochen, eine Tatsache, die Hitz da nicht vergessen hatte.
»Ist er hier? In der Pyramide?«
»Wenn er es wünscht. Er kommt und geht's her.«
»Ja, sicherlich. Wer hat dir gesagt, dass er mit mir sprechen möchte?«
»Ein Messingtier. Der Mann trug eine Eulenmaske.«
»Er trug eine Eulenmaske, als er mit dir gesprochen hat. Inzwischen könnte er ein Schakal sein, ein Tiger, ein Faultier.«
Sir Barristan hatte die Masken von Anfang an verabscheut, doch jetzt hasste er sie regelrecht. Ehrliche Männer sollten niemals Anlass haben, ihre Gesichter zu verstecken, und der Schurschädel...
Was mochte er denken?
Nachdem Hitzda den Befehl über die Messingtiere seinem Vetter Margaz Solorak übertragen hatte, war Skaat zum Wächter des Flusses ernannt worden, was ihm die Verantwortung für all die Fähren, Gräben und Bewässerungskanäle entlang des Gar-Satans über eine Strecke von 150 Meilen Länge eingetragen hatte. Doch der Schurschädel hatte dieses uralte und ehrenwerte Amt, wie Hitzda es nannte, abgelehnt und es vorgezogen, sich in die bescheidene Pyramide von Kandak zurückzuziehen.
»Ohne den Schutz der Könige nimmt er ein großes Risiko auf sich, wenn er hierher kommt.«
Und wenn man Sir Barristan dabei beobachtete, wie er mit ihm sprach, würde der Ritter vielleicht ebenfalls unter Verdacht geraten. Das gefiel ihm nicht. Es roch nach Täuschung, nach Flüstern und Lügen und Ränken, die im Dunkeln geschmiedet werden, nach all den Dingen, die er mit der Spinne und Lord Littlefinger und ihresgleichen hinter sich gelassen zu haben glaubte. Barristan Selmy war kein gelehrter Mann, aber er hatte oft im weißen Buch geblättert, in dem die Taten seiner Vorgänger aufgezeichnet waren. Manche waren Helden gewesen, andere Schwächlinge, Schurken oder Feiglinge. Die meisten waren einfach Männer gewesen. Schneller zwar und stärker als die anderen, besser im Umgang mit Schwert und Schild, und dennoch ebenso Opfer von Stolz, Ehrgeiz, Lüsternheit, Liebe, Wut, Eifersucht, Gier nach Gold, Hunger nach Macht und all den übrigen Schwächen, die auch die geringeren Sterblichen plagten. Die besten von ihnen überwanden ihre Makel, erfüllten ihre Pflicht und starben mit dem Schwert in der Hand.
Die Schlimmsten waren jene, die das Spiel der Throne spielten. »Kannst du diese Eule wiederfinden?«
fragte er Missandei.
»Diese hier kann es versuchen, Sir.«
»Sag ihm, ich werde mit unserem Freund sprechen nach Einbruch der Dunkelheit bei den Stallungen.«
Die Haupttüren der Pyramide wurden nach Sonnenuntergang verschlossen und verrammelt. In den Stallungen würde zu dieser Stunde Ruhe herrschen.
»Stelle sicher, dass es sich um dieselbe Eule handelt.«
Es würde nichts nützen, wenn das falsche Messingtier davon erfuhr.
»Diese hier versteht.«
Missandei wandte sich zum Gehen, zögerte jedoch und sagte,
»Es heißt, die Junkai haben die Stadt mit Skorpionen umstellt, um Eisenbolzen in den Himmel zu schießen, falls Drogon zurückkehren sollte.«
Davon hatte auch Sir Barristan gehört.
»Es ist nicht so einfach, einen Drachen zu töten, während er durch die Luft fliegt. In Westeros haben viele versucht, Aegon und seine Schwestern vom Himmel zu holen. Doch niemandem ist es geglückt.«
Missandei nickte. Es war schwer zu sagen, ob sie diese Worte beruhigten.
»Glaubt ihr,
dass man sie finden wird, Sir? Die Graslande sind so riesig, und Drachen hinterlassen keine Spuren am Himmel.«
»Argo und Rakaro sind Blut von ihrem Blut, und wer kennt das dothrakische Meer besser als die Dothraki?«
Er legte ihr die Hand auf die Schulter.
»Sie werden sie finden, wenn sie gefunden werden kann, falls sie noch lebt.«
Es gab andere Karls, die ebenfalls durch das Gras streiften, Pferdeherren mit Kalasaren, die Zehntausende von Reitern zählten, aber das musste das Mädchen nicht unbedingt hören.
»Du liebst sie sehr, ich weiß. Ich schwöre, ich werde sie beschützen.«
Die Worte schienen das Mädchen ein wenig zu trösten.
»Worte sind doch nur Wind«,
dachte Sir Barristan.
»Wie kann ich die Königin beschützen, wenn ich nicht bei ihr bin?«
Barristan Selmy hatte viele Könige gekannt. Er war während der unruhigen Herrschaft von Aegon dem Unwahrscheinlichen geboren worden, dem König, der vom gemeinen Volk geliebt wurde, und er war von ihm persönlich zum Ritter geschlagen worden. Aegons Sohn Jaehaerys hatte ihm den weißen Mantel umgehängt, als er 23 war, nachdem er Maelis den Grässlichen im Krieg der neuen Hellerkönige erschlagen hatte. Im gleichen Mantel hatte er neben dem eisernen Thron gestanden, als der Wahnsinn Jaehaerys Sohn Aerys verzehrt hatte.
»Ich habe da gestanden und zugeschaut und zugehört, und doch habe ich keinen Finger gerührt.«
Aber nein, das war ungerecht. Er hatte seine Pflicht erfüllt. In manchen Nächten fragte sich Sir Barristan, ob er seine Pflicht vielleicht zu gründlich erfüllt hatte. Er hatte seinen Eid vor den Augen von Göttern und Menschen abgelegt, und er konnte nicht in Ehren dagegen verstoßen. Doch in den letzten Jahren von König Aerys Herrschaft war es schwer geworden, sich daran zu halten. Er hatte Dinge gesehen, die ihn schmerzten, wenn er sich daran erinnerte, und mehr als einmal hatte er sich die Frage gestellt, wie viel von diesem Blut an seinen eigenen Händen klebte. Wenn er sich nicht nach Duskendale hineingeschlichen hätte, um Aerys aus Lord Finsterlins Kerker zu befreien, wäre der König dort vielleicht gestorben, als Tywin Lannister die Stadt plünderte. Dann hätte Prinz Rhaegar den eisernen Thron bestiegen, und vielleicht hätte er das Reich geheilt. Duskendale war seine beste Stunde gewesen, und trotzdem hinterließ die Erinnerung daran einen bitteren Geschmack auf seiner Zunge. Doch es war sein Scheitern, das ihn in der Nacht heimsuchte.
Jaehaerys, Aerys, Robert, drei tote Könige, Rhaegar, der ein besserer König gewesen wäre als jeder von ihnen, Prinzessin Elia und die Kinder, Aegon noch ein Säugling, Rhaenys mit ihrem Kätzchen.
Tot. Sie waren alle tot. Nur er lebte noch. Er, der geschworen hatte, sie zu beschützen. Und jetzt auch noch Daenerys, seine hell leuchtende Kindkönigin.
Sie ist nicht tot. Ich glaube es einfach nicht.
Der Nachmittag schenkte Sir Barristan eine kurze Ablenkung von seinen Zweifeln. Er verbrachte ihn im Übungssaal im dritten Stockwerk der Pyramide, wo er mit seinen Jungen arbeitete. Er unterrichtete sie in der Kunst von Schwert und Schild, Pferd und Lanze und in der Ritterlichkeit, dem Ehrenkodex, der einen Ritter über jeden Arenakämpfer erhob. Daenerys brauchte Beschützer in ihrem eigenen Alter, wenn er nicht mehr war, und Sir Barristan war fest entschlossen, ihr solche zu liefern. Die Burschen, die er unterrichtete, waren zwischen 8 und 20 Jahren alt. Er hatte mit mehr als 60 begonnen, doch für viele hatte sich die Ausbildung als zu hart erwiesen. Nicht einmal die Hälfte war geblieben, doch einige waren vielversprechend.
»Da ich keinen König zu beschützen habe, habe ich mehr Zeit, sie zu unterrichten«,
erkannte er, als er von Paar zu Paar ging und sich anschaute, wie sie mit stumpfen Schwertern und Speeren aufeinander losgingen.
»Tapfere Jungen. Von niedriger Geburt, ja. Aber manche werden gute Ritter abgeben, und sie lieben ihre Königin. Ohne sie hätten sie alle den Tod in der Arena gefunden. König Hitster hatte seine Arenakämpfer, aber Daenerys wird Ritter bekommen.« »Den Schild hoch«, rief er, »zeigt mir eure Hiebe, zusammen jetzt, tief, hoch, tief, tief, hoch, tief!«
An diesem Abend nahm Selmy ein schlichtes Mahl auf der Terrasse der Königin zu sich, als die Sonne unterging. Im violetten Zwielicht schaute er zu, wie eins nach dem anderen in den großen Stufenpyramiden die Feuer angingen, während die bunten Ziegel von Meereen zuerst grau und schließlich schwarz wurden. Schatten sammelten sich in den Straßen und Gassen unten und bildeten Seen und Flüsse aus Schwärze. In der Dämmerung wirkte die Stadt still und friedlich, beinahe schön.
»Das ist die Seuche, nicht der Frieden«,
brachte sich der alte Ritter in Erinnerung und trank einen letzten Schluck Wein. Er wollte nicht auffallen, deshalb zog er nach dem Essen seine Hofkleidung aus und tauschte den weißen Mantel der Königinnengarde gegen einen braunen Reisemantel mit Kapuze, wie ihn gewöhnliche Leute trugen. Schwert und Dolch behielt er.
»Es könnte eine Falle sein.«
Er vertraute Hizda wenig und Reznak Moreznak noch weniger. Der parfümierte Seneschall könnte dahinter stecken und versuchen, ihn zu einem geheimen Treffen mit Skahat zu locken, nur um ihn dann aufzulauern und sie beide auf einen Streich zu erledigen, indem er sie der Verschwörung gegen den König beschuldigte.
»Wenn der Schurschädel von Verrat spricht, bleibt mir keine andere Wahl, als ihn zu ergreifen. Hizda ist der Gemahl meiner Königin, so wenig mir das auch gefallen mag. Meine Treue gilt ihm, nicht Skahats.«
»Oder etwa nicht?« Die erste Pflicht der Königsgarde bestand darin, den König vor Schaden oder Gefahr zu schützen. Die weißen Ritter hatten außerdem geschworen, die Befehle des Königs zu befolgen, seine Geheimnisse zu wahren, ihm mit Rat zu dienen, wenn um Rat gebeten wurde, und zu schweigen, wenn dem nicht so war, ihm in allem zu dienen und seinen Namen und seine Ehre zu verteidigen. Streng genommen hing es einzig vom jeweiligen König selbst ab, ob der Schutz der Königsgarde auf andere ausgedehnt wurde oder nicht. Und das galt sogar für jene von königlichem Blut. Manche Könige hielten es für richtig und angemessen, auch ihre Frauen und Kinder, ihre Geschwister, Tanten, Onkel und ihre Vettern unterschiedlichen Grades verteidigen zu lassen und gelegentlich sogar ihre Geliebten, Mätressen und Bastarde. Andere dagegen setzten für diese Zwecke ihre Hofritter und Soldaten ein, während sie die Sieben als ihre persönliche Leibwache betrachteten, die niemals weit von ihrer Seite wich.
»Wenn die Königin mir befohlen hätte, Hizda zu beschützen, hätte ich keine andere Wahl als zu gehorchen.«
Aber Daenerys Targaryen hatte nicht einmal für sich selbst eine richtige Königinnengarde aufgestellt, und sie hatte auch keine Befehle in Hinsicht auf ihren Gemahl erteilt.
»Die Welt war einfacher, als ich einen Lord Commander hatte, der solche Angelegenheiten für mich entschieden hat«,
dachte Selmy.
»Jetzt bin ich der Lord Commander, und es ist schwer zu wissen, welcher Weg der richtige ist.«
Als er endlich am Fuß der langen Treppenflucht angekommen war, fand er sich allein in den fackelerleuchteten Gängen innerhalb der massiven Ziegelmauern der Pyramide wieder. Die großen Tore waren geschlossen und verriegelt, wie er es erwartet hatte. Vier Messingtiere standen draußen jenseits dieser Torewache, vier weitere innen. Und ihnen begegnete der alte Ritter schließlich, großen Männern, die Masken von Eber, Bär, Wühlmaus und Mantikor trugen.
»Alles ruhig, Sir«, meldete der Bär.
»Sorgt dafür, dass es so bleibt.«
Es war nicht ungewöhnlich, dass Herr Barristan nachts Rundgänge machte, um die Sicherheit der Pyramide zu prüfen. Tiefer im Inneren stieß er auf vier weitere Messingtiere, die vor den Eisentoren der Grube Wache hielten, in der Viserion und Rhaegal angekettet waren. Das Licht der Fackeln schimmerte auf ihren Masken. Affe, Widder, Wolf, Krokodil.
»Sind sie gefüttert worden?«
erkundigte sich Herr Barristan.
»Ja, Sir«, antwortete der Affe, »für jeden ein Schaf.«
»Und wie lange wird das wohl reichen?«
Die Drachen wuchsen und mit ihnen ihr Appetit. Es war an der Zeit, den Schurschädel zu finden. Ser Barristan ging an den Elefanten und der silbernen Stute der Königin vorbei zur Rückseite der Stallungen. Ein Esel schrie, als er vorbeiging, und ein paar Pferde wurden unruhig beim Licht seiner Laterne. Ansonsten herrschten Dunkelheit und Stille. Plötzlich löste sich ein Schatten von der Wand in einem leeren Stall und wurde zu einem weiteren Messingtier, das einen schwarzen Faltenrock, Beinschienen und einen Brustpanzer trug, der die Muskeln nachbildete.
»Eine Katze?«
fragte Barristan Selmy, als er die Messingmaske unter der Kapuze sah. Als der Schurschädel noch den Befehl über die Messingtiere innegehabt hatte, war seine Lieblingsmaske ein gebieterischer, furchteinflößender Schlangenschädel gewesen.
»Katzen schleichen überall herum«,
erwiderte die vertraute Stimme von Skahats Mokandak.
»Und niemand beachtet sie. Falls Hitster erfährt, dass ihr hier seid, wer sollte es ihm erzählen? Margaz? Margaz weiß, was ich ihn wissen lassen möchte. Die Tiere gehören immer noch mir. Vergesst das nicht.«
Die Stimme des Schurschädels klang gedämpft hinter seiner Maske, aber Selmy bemerkte die Wut, die darin mitschwang.
»Ich habe den Giftmischer.« »Wer war es?« »Hitsters Zuckerbäcker. Sein Name würde euch nichts sagen. Der Mann war nur ein Handlanger. Die Söhne der Harpie haben seine Tochter entführt und geschworen, sie würde wohlbehalten zurückkehren, sobald die Königin tot wäre. Belvas und der Drache haben Daenerys gerettet. Niemand hat das Mädchen gerettet. Sie wurde ihrem Vater mitten in der Nacht zurückgebracht. In 9 Stücken. Für jedes Lebensjahr 1. Warum?«
Zweifel nagten an ihm.
»Die Söhne haben mit dem Morden aufgehört. Hieß das Frieden? Ist Schwindel. Zuerst nicht, nein. Die Junkai hatten Angst vor unserer Königin, vor ihren Unbefleckten, vor ihren Drachen. Dieses Land hat schon in früheren Zeiten Bekanntschaft mit Drachen gemacht. Jokazoyunzak hat seine Geschichtsbücher gelesen, er wusste Bescheid. Und Hitster ebenfalls. Also warum nicht Frieden schließen? Daenerys wollte Frieden, das konnten sie sehen. Sie wollte ihn zu sehr. Sie hätte nach Astapor marschieren sollen.«
Skahats schob sich näher heran.
»Doch das ist jetzt alles nicht mehr wichtig. Die Arena hat alles verändert. Daenerys ist verschwunden. Jokaz ist tot. Anstelle eines alten Löwen steht uns jetzt ein Rudel Schakale gegenüber. Blutbart. Dieser Kerl mag den Frieden überhaupt nicht. Und es geht noch weiter, noch schlimmer. Volantis hat seine Flotte gegen uns ins Feld geschickt.« »Volantis?«
Selmys Schwerthand kribbelte.
»Wir haben Frieden mit Junkai geschlossen, nicht mit Volantis.« »Seid ihr sicher?« »Sicher. Die weisen Herren wissen Bescheid. Und ihre Freunde ebenso. Die Harpyie, Retzner, Hitster. Dieser König wird den Volantinern die Tore öffnen, sobald sie ankommen. Und all jene, die Daenerys befreit hat, werden wieder versklavt. Und dazu wird wohl auch so mancher in Ketten gelegt werden, der nie ein Sklave war. Ihr beendet eure Tage vielleicht in einer Arena, alter Mann. Kratz wird euer Herz essen.«
Sein Kopf dröhnte.
»Daenerys muss das erfahren. Dazu müsste sie erst einmal gefunden werden.«
Skahats packte seinen Unterarm. Seine Finger fühlten sich an wie Eisen.
»Wir können nicht auf sie warten. Ich habe mit den freien Brüdern, den Männern der Mutter und den tapferen Schilden gesprochen. Sie vertrauen Lorak nicht. Wir müssen die Junkai zerschmettern, doch dazu brauchen wir die Unbefleckten. Grauer Wurm wird auf euch hören, sprecht mit ihm.« »Und mit welchem Ziel?« »Er spricht über Hochverrat, Verschwörung, Überleben.«
Hinter der Katzenmaske aus Messing waren die Augen des Schurschädels schwarze Löcher.
»Wir müssen zuschlagen, ehe die Volantiner eintreffen. Wir müssen die Belagerung zerschlagen, die Sklavenhalter töten und die Söldner auf unsere Seite ziehen. Die Junkai erwarten keinen Angriff. Ich habe Spione in ihren Lagern. Die Seuche greift um sich, sagen sie, und jeden Tag wird es schlimmer. Die Disziplin schwindet.
Die Herren sind fast immer betrunken und stopfen sich auf Festen voll und erzählen sich, wie sie die Reichtümer verteilen werden, wenn Meren gefallen ist, und streiten die ganze Zeit darüber, wer unter ihnen den Vorrang hat. Blutbart und der Flickenprinz verachten einander. Niemand rechnet mit einem Kampf, nicht im Moment. Hitzdas Frieden hat uns eingelullt, so glauben sie.
Daenerys hat diesen Frieden unterzeichnet, sagte Ser Barristan. Es steht uns nicht zu, ihn ohne ihre Erlaubnis zu brechen.
Und wenn sie nun tot ist?
Wollte Skaats wissen.
Was dann, Ser? Ich sage, sie würde sich wünschen, dass wir ihre Stadt verteidigen, ihre Kinder.
Ihre Kinder waren die Befreiten.
Mysa haben sie sie genannt, all jene, deren Ketten sie gesprengt hatte. Mutter.
Der Schurschädel hatte nicht Unrecht. Daenerys würde wollen, dass sie ihre Kinder beschützten.
Was ist mit Hitzda? Er ist immer noch ihr Gemahl, ihr König, ihr Gatte,
ihr Giftmörder.
Ist er das? Wo ist euer Beweis?
Die Krone, die er trägt, ist Beweis genug. Der Thron, auf dem er sitzt. Öffnet eure Augen, alter Mann. Das war alles, was er von Daenerys gebraucht hat, alles, was er gewollt hat. Jetzt, nachdem er es erreicht hat, warum sollte er die Herrschaft teilen?
Ja, warum?
Es war so heiß in der Arena gewesen. Er konnte immer noch sehen, wie die Luft über dem scharlachroten Sand flimmerte. Er konnte noch immer das Blut der Männer riechen, die zu ihrer Unterhaltung gestorben waren, und er konnte immer noch Hitzda hören, der seine Königin drängte, die in Honig gerollten Heuschrecken zu kosten.
»Sie schmecken sehr gut, süß und scharf.« Und er selbst hat nicht eine einzige probiert.
Selmy rieb sich die Schläfe.
»Ich habe Hitzda zu Lorak keinen Eid geschworen, und selbst wenn ich es getan hätte, so hat er mich abgeschoben, genauso wie Joffrey.
Dieser Zuckerbäcker, ich möchte selbst mit ihm sprechen, allein. Ist das die Bedingung?«
Der Schurschädel verschränkte die Hände vor der Brust.
»Also abgemacht. Befragt ihn, so viel und so lange, wie ihr möchtet.«
»Wenn das, was er sagt, mich überzeugt, wenn ich mich euch anschließe bei dieser. Ich würde euer Wort verlangen, dass Hitzda zu Lorak kein Leid geschieht, solange seine Beteiligung an all dem nicht bewiesen ist.
Warum ist euch dieser Hitzda so wichtig, alter Mann? Wenn er nicht selbst die Harpyie ist, dann ist er ihr erstgeborener Sohn.
Ich weiß nur eines sicher. Er ist der Gemahl der Königin. Ich verlange euer Wort in dieser Sache, sonst werde ich mich gegen euch stellen, das schwöre ich.
Skaats lächelte gefährlich.
Gut, ihr habt mein Wort. Hitzda wird kein Leid geschehen, solange seine Schuld nicht bewiesen ist. Aber wenn wir den Beweis haben, werde ich ihn mit meinen eigenen Händen umbringen. Ich werde ihm die Eingeweide herausreißen und sie ihm vor Augen halten, ehe ich ihn sterben lasse.
Nein,
dachte der alte Ritter.
Falls Hitzda sich verschworen hat, um meine Königin zu töten, will ich mich selbst um ihn kümmern. Aber sein Tod wird schnell und sauber sein.
Die Götter von Westeros waren weit entfernt, dennoch hielt Ser Barristan Selmy kurz inne und sprach ein stilles Gebet zum alten Weib und bat, sie möge ihm den Weg zur Weisheit erleuchten.
»Für die Kinder«,
mahnte er sich,
»für die Stadt«, für meine Königin. »Ich werde mit Grauer Wurm sprechen«, sagte er.